alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Der Vers steht im 1. Korintherbrief, Kapitel 16, Vers 14 und ist die ökumenische Jahreslosung für das Jahr 2024. Und über diesen kurzen und knackigen Vers möchte ich heute reden. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Als ich mir beim Vorbereiten Gedanken darüber gemacht habe, was Liebe ist, ist mir bewusst worden, dass das ein sehr grosses Thema ist und dass man ganze Bücher und Bibliotheken damit füllen könnte. Und doch ist Liebe ja nichts Theoretisches, sondern äußert sich praktisch. Sie verändert Menschen, Familien, Beziehungen, Gemeinden, Gesellschaften. Die Liebe, wenn sie da ist, verändert sie einfach alles. Nachdem ich so ein bisschen in der Bibel gelesen habe und Gedanken aufgeschrieben habe, bin ich spazieren mit dem Gebet, dass Gott mir zeigt, was ich heute in der Predigt euch erzählen soll. Da sind mir dann so Gedanken gekommen beim Spazieren, wie bin ich überhaupt der Richtige, um über das Thema heute zu reden? Bin ich qualifiziert dazu? Ist es überhaupt meine Aufgabe, da dann im Martal etwas zu erzählen zu dem Thema? Und ich weiss gar nicht, wo anfangen, das ist so ein grosses Thema. Und dann habe ich mich nochmal auf den Vers konzentriert. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Und habe Gott gefragt, was bedeutet jetzt das für mich und meine Predigt? Die Antwort ist sofort gekommen in Form von einem Gedanken und die Antwort ist so gegangen. Fang mit dem Schreiben von der Predigt an und mach es aus Liebe. Denk nicht darüber nach, dass andere es vielleicht besser könnten. Das ist sicher so. Achte nur darauf, dass es du aus Liebe tust und dass es du tust. Also bin ich zurückgegangen ins Büro und habe angefangen zu schreiben. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Die Aufforderung hat der Apostel Paulus an die christliche Gemeinde in Korinth geschrieben. Damit greift er im letzten Kapitel eine wichtige Hauptaussage vom ganzen Brief nochmal auf. Früher habe ich gedacht, im 1. Korintherbrief geht es vor allem um die Geistesgaben in der Gemeinde, weil das ist ein grosses Thema, dort im Kapitel 12. Aber ich habe herausgefunden, das stimmt nicht. Im 1. Korintherbrief geht es vor allem um die Liebe in der Gemeinde. Und weil in der Gemeinde in Korinth die Geistesgaben manchmal wichtiger geworden sind als die Liebe untereinander und weil der Paulus das nicht gut gefunden hat, hat er einen ganz langen Abschnitt der Beschreibung der Liebe gewidmet. Man findet es im Kapitel 13 vom 1. Korintherbrief. Korinth, was war denn das für eine Stadt gewesen? Korinth gibt es ja immer noch. Und Korinth ist zur Zeit von Paulus eine aufstrebende und blühende Stadt gewesen. Innerhalb von weniger als 20 Jahren nach ihrem Wiederaufbau nach Rom, wo schon 44 vor Christus stattgefunden hat, ist Korinth zu einer einflussreichen Handelsstadt gewachsen und ist die Hauptstadt der Provinz Achaia gewesen. Dank der günstigen Lage an der Handelsstraße zwischen Italien und Asien haben viele Waren vom Hafen im Osten zum Hafen im Westen müssen durch die Stadt durchgeführt werden. Und das haben die Bewohner zu einem lukrativen Geschäft gemacht. Und weil das so geblüht hat und weil es da Arbeit gegeben hat, hat das viele Menschen nach Korinth gezogen, die auf eine steile Karriere und ein besseres Leben gehofft haben. Der eine ist das sicher gelungen, und andere auch nicht. In der christlichen Gemeinde in Korinth sind solche Aufsteiger und Versäger zusammengekommen. Nochmal zurück zu den Geistesgaben. Offenbar hat es in dieser Gemeinde recht spektakuläre Geistesgaben gegeben, so Begabungen. Die einen haben prophetische Sachen können sagen, Sachen voraussagen, wo wirklich auch zutroffen sind. Andere können in einer göttlichen Sprache reden. Zungenrede hat man das auch genannt. Andere können Kranke heilen und so weiter. Jetzt haben offenbar die Korinther den Hang dazu gehabt, sich mit diesen Geistesgaben wichtig zu machen, statt sie einfach zum Wohl der anderen in der Gemeinde einzusetzen. Ich stelle mir vor, da war vielleicht der erfolgreiche Unternehmer, der vielleicht ein erfolgreiches Transportunternehmen hatte und da Waren durch die Stadt geführt hat, viele Mitarbeiter. und bekannt war in der Stadt und war in der Gemeinde. Und er hat neben seinem Raum in der Wirtschaft jetzt auch in der Gemeinde noch zeigen, dass er den grösseren Glauben als andere hat. Der Glaube ist nämlich auch als Geistesgabe genannt worden, als eine spezielle. Und dann war da vielleicht noch der arbeitslose Kellner gewesen, der wegen gesundheitlicher und charakterlicher Schwächen schon mehrere Stellen hintereinander verloren hat. Und als er zum Glauben an Jesus gekommen ist, hat er die Begabung bekommen, für Menschen um Heilung zu bitten. Und die einen sind auch wirklich gesund geworden. Jetzt hat er sich damit wichtig machen, wenn er schon in der Gesellschaft es nicht geschafft hat, jemand zu sein, dann hat er jetzt in der Gemeinde seine Plattform gesehen und seine grosse Chance. Der Paulus hat diesen Korinther, diesen korinthischen Christen geschrieben: Ihr liegt leider ganz falsch mit eurem Verhalten. Ihr habt zwar tolle Begabungen bekommen vom Heiligen Geist, aber ihr setzt sie gar nicht so ein, wie es dem Heiligen Geist, wie es der Liebe entspricht. Weil der Heilige Geist ist die Liebe von Gott, die in unsere Herzen ausgossen ist. Heisst es im Römer 5. Paulus hat gesagt, einsetzen sollen ihr die Gaben weiterhin, unbedingt. Ihr sollt nicht aufhören damit. Aber achtet auf eure Motivation. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Aber was ist denn Liebe eigentlich? Mein Sohn, mein Ältester, ist 11 und er hört gerne Rap. Kürzlich hat er wieder mal mir eine Liste gebracht mit Liedern, die er gerne auf seinem USB-Stick hätte. Ja, wir sind noch ein bisschen altmodisch, wir nutzen noch nicht Streaming-Plattformen zur Musik hören. Und dann freue ich mich auch, mit ihm zusammen die Liedtexte zu studieren, das finde ich immer spannend. Und ein Lied, das wir letztlich untersucht haben, sagt etwas über die Liebe aus. Man kann ja auf Google die Texte nachlesen, weil das geht damit schnell, um alles zu verstehen, wenn man es einfach hört, einmal für mich. Und zwei Ausschnitte aus diesem Lied möchte ich euch vorlesen. Also ich rappe jetzt das nicht, ich lese es euch nur vor. Ja, die Kunst kann ich nicht. Bist du nur einen Tag nicht da, dann habe ich Sehnsucht, ja. Und ich weiß, du kommst nicht klar, wenn ich gehen muss. Doch habe mit dir so viel vor, war noch nie so verloren. Wir sind so in love, dass es weh tut. Und ein bisschen weiter unten. Ich weiß, du liebst mich und ich dich auch, ja. Du machst dir Sorgen wegen Drugs und Frauen, ja. Ich sag, du kannst mir vertrauen, doch weiß, du kannst es nicht. Und auch wenn Love schmerzt, ja, ich gebe sie nur an dich. Ich finde das immer interessante Texte. Ich persönlich finde jetzt diesen Text ein bisschen verwirrend. Weil einerseits redet der Rapper über Liebe zu dieser Frau und andererseits gibt er zu, dass sie ihm eigentlich nicht vertrauen kann. Einerseits sagt er, seine Love, also seine Liebe, dass er allein ihr geben und andererseits räumt er ein, dass sie sich schon zu Recht Sorgen macht wegen seinem Umgang mit Drogen und anderen Frauen. Vielleicht verstehe ich den Text auch völlig falsch, aber wenn er das bedeutet, was ich verstehe, dann hat der Autor eine ganz andere Auffassung von der Liebe als das, was Paulus im 1. Korintherbrief schreibt. In dem besagten Kapitel über die Liebe, Kapitel 13, schreibt er, ich lese euch da ein paar Verse daraus vor. Die Liebe ist geduldig und gütig. Die Liebe eifert nicht für den eigenen Standpunkt. Sie prahlt nicht und spielt sich nicht auf. Die Liebe nimmt sich keine Freiheiten heraus. Sie sucht nicht den eigenen Vorteil. Sie lässt sich nicht zum Zorn reizen und trägt das Böse nicht nach. Sie ist nicht schadenfroh, wenn anderen Unrecht geschieht, sondern freut sich, wenn jemand das Rechte tut. Die Liebe gibt nie jemand auf, in jeder Lage vertraut und hofft sie für andere. Alles erträgt sie mit großer Geduld. Wenn man jetzt das vergleicht, die Liebe beim Paulus nimmt sich keine Freiheiten heraus, sie sucht nicht den eigenen Vorteil. Die Liebe bei dem Rapper oder bei dem Rapper will die Freundin zwar nicht verlieren, nimmt sich aber alle Freiheiten raus, sich mit Drogen und anderen Frauen zu vergnügen. Die göttliche Liebe, die Paulus hier beschreibt, geht über eine menschliche Liebe hinaus, die sich in romantischen Gefühlen und leeren Versprechungen erschöpft. Die göttliche Liebe hat nicht nur den Willen, Gutes zu tun, sondern sie hat auch Kraft dazu. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Die Aufforderung gilt auch uns heute. Und ganz besonders uns, die wir an Gott glauben und mit ihm leben wollen. Die Liebe soll die Motivation, der Motor von unserem Leben und unserem Handeln sein. Ich bin froh, dass der Aaron mir nicht die ganze Predigt vorweggenommen hat, wenn er so angefangen hat mit dem Motor, habe ich schon gedacht jetzt. Also auf jeden Fall kennst du dich besser mit Motoren aus als ich. Unseren Vers könnte man eben auch übersetzen mit: dem Motor für all unser Handeln oder der Motor für unser Leben soll die Liebe sein. Ein Auto hat den Zweck, Menschen zu transportieren. Das ist das, was das Auto macht, für das ist das Auto da. Und der Motor ist das, was das Auto antreibt. Ohne Motor fährt das Auto nirgends an. Und es gibt ganz unterschiedliche Autos mit unterschiedlichen Motoren. Nicht alle Motoren haben gleich viel PS und nicht alle Motoren sind gleich langlebig. So viel weiss auch ich, der sich nicht näher mit Autos auskennt. Für den Weg als Christen brauchen wir einen sehr guten, ja einen herausragend guten Motor. Es gibt nur einen Motor, der uns sicher bis ans Ziel bringt, in die Ewigkeit bei Gott. Und dieser Motor ist die göttliche Liebe. Wenn sie uns antreibt, werden wir auf unserem Weg auch die unwegsamsten Wegstrecken, die steilsten Hänge und die gefährlichsten Schluchten überwinden. Bei uns Menschen gibt es ja verschiedene Antreiber, die uns antreiben, etwas zu tun. Gute Taten, gute Sachen, wie zum Beispiel in der Kirche mitschaffen, sich sozial und gemeinnützig engagieren oder gute Leistungen bei der Arbeitsstelle vollbringen, für die Familienangehörigen sorgen und so weiter. All das kann man aus unterschiedlichen Motivationen heraus tun. Die Bibel redet davon, dass der Mensch sich zwischen zwei Wegen entscheiden muss. Kann entscheiden und muss entscheiden. Der Weg Gottes oder der Weg der Welt. Jesus hat gesagt, niemand kann zwei Herren dienen. Ihr könnt nicht Gott und dem Geld dienen. In der Welt ist das Geld die Währung und das höchste Gut. Bei Gott ist die Liebe die Währung und der eigentliche Schatz. Das Geld steht da auch für Eigennützigkeit. Wenn jemand ohne Gottes Liebe lebt, wird er letztlich immer wieder auf die Eigennützigkeit zurückgeworfen. Der Motor von seinem Leben ist die Eigennützigkeit. Seine Taten werden letztlich immer darauf zielen, etwas für den eigenen Vorteil zu erreichen und im Notfall die eigene Haut zu retten. Der natürliche Mensch, der Gottes Geist nicht hat oder Gottes Liebe nicht hat, kennt nichts anderes und findet das auch nicht verwerflich. Wenn es darum geht, zum Vorteil von jemand anderem auf Essentielles zu verzichten, Schwierigkeiten und Schmerzen auszuhalten, wenn keine Gegenliebe zurückkommt, dann wird der Motor schwach und haltet an. Der Hang ist steil. Es gibt also zwei Motoren, die uns antreiben können. Die Eigennützigkeit oder die Liebe. Die Frage ist, welcher Motor in unserer Brust tuckert oder surrt. Elektrische Motoren surren ja. Schauen wir mal die beiden Motoren ein bisschen näher an. Eigennützigkeit als Motor. Eigennützigkeit zeigt sich mit verschiedenen Gesichtern. Zum Beispiel im Geltungsdrang. Der Wunsch nach Anerkennung von Menschen ist für die einen die Motivation. Männer geben Vollgas, um gute Leistungen erbringen. Frauen machen sich schön oder kümmern sich um andere oder erbringen auch gute Leistungen. Habgier, der Wunsch, mehr Geld und Besitz zu haben, ist für die einen eine Motivation, sich Mühe zu geben, sich anzustrengen, sich einzusetzen. Oder Lustbefriedigung, Der Wunsch, Schönes zu erleben, die eigene Lust zu befriedigen und Leiden zu vermeiden, ist für die einen die Motivation, ihre Arbeit zu machen und sich für andere einzusetzen. Dann Liebe als Motor. Wenn ein Mensch Gottes Liebe als Motor von seinem Leben hat, dann hat er einen unbeschreiblich starken Motor. Und wenn er an seine täglichen Aufgaben geht, motivieren ihn andere Sachen. Ein gottgefälliges Leben. Der Wunsch, Gottes Anerkennung zu finden, ist für ihn eine Motivation, sein Bestes zu geben. Oder andere zu segnen. Eine gute Leistung zu bringen, damit mein Einsatz ein Segen für andere ist. Ein guter Teamplayer zu sein, ehrlich zu sein gegenüber Mitarbeitern und Vorgesetzten, ist ein Ausdruck von der Liebe Gottes. Oder Bereitschaft zum Verzicht. Der Wunsch, anderen Gutes zu ermöglichen, als Motivation, oder motiviert so sehr, dass man bereit ist, Verzicht zu üben, selber auf etwas zu verzichten. Was den Motor der Liebe so stark macht, das beschreibt Paulus im Korintherbrief an verschiedenen Stellen. Und über diese Liebe möchte ich noch etwas weiter mit euch nachdenken. Die Liebe ist stark, weil sie ewig ist. Der Paulus schreibt im 1. Korinther 13, die Liebe wird niemals aufhören. Im Vers 8 und im Vers 13, Glaube, Hoffnung und Liebe, diese drei bleiben. Aber am größten ist die Liebe. Die Liebe ist krisenresistent. Was auch immer kommen wird, egal welche Katastrophe, welches Leid, welche Stürme die Welt noch sehen wird, welche Stürme unser Leben noch sehen wird, die Liebe von Gott wird das alles überdauern. Und wer in der Liebe von Gott lebt und bleibt, der wird ebenfalls überdauern. Dagegen ist die Welt, alles Geld von der Welt und vieles, was uns sonst jetzt so wertvoll und wichtig erscheint, vergänglich. Auch im 1. Korintherbrief, im Kapitel 7, schreibt der Paulus, denn die Welt und alles, was zu ihr gehört, wird vergehen. Ein paar Attribute von dieser göttlichen Liebe möchte ich nochmal aufgreifen. Die Liebe sucht den Vorteil und das Wohl vom Anderen. Jemand, der liebt, ist nicht darauf aus, Recht zu haben und Anerkennung zu bekommen, sondern Gutes zu tun. Die Liebe ist langmütig und freundlich, also geduldig. Die Liebe kann warten, wenn die Zeit noch nicht reif ist. Sie wirbt, aber sie zwingt nicht. Und ich denke da manchmal an unsere Kinder, wenn unsere Kinder einmal nicht wollen, den Glauben annehmen, den wir haben, dann kommt das zum Trägen. Die Liebe wirbt, aber sie zwingt nicht. Aber es kommt immer wieder zum Trägen, auch in anderen Situationen, wenn wir nicht einig sind. Die Liebe verzichtet auf Rechthaberei. Sie ist nicht neidisch oder überheblich, stolz oder anstößig. Und der Luther übersetzt, die Liebe bläht sich nicht auf. Der Paulus schreibt im 1. Korinther 8, die Erkenntnis bläht auf, die Liebe aber baut auf. Wenn jemand meint, er habe etwas erkannt, der hat noch nicht erkannt, wie man erkennen soll. Also, die Erkenntnis, die bläht uns auf. Wenn ich mehr weiß als du, dann fühle ich mich wichtig und fühle ich mich stark. Dann kann ich auf dich herabschauen. Aber die Liebe, wenn die Liebe mich erfüllt, dann ist das ganz etwas anderes. Dann baue ich dich auf. Dann möchte ich dich aufbauen, wohl das miteinander aufbauen, ermutigen, segnen. Und die Liebe ist nicht selbstsüchtig. Sie lässt sich nicht reizen und sogar wenn man ihr Böses tut, dreht sie es nicht nach. Ich finde die göttliche Liebe wunderschön. Und da kommt dann die Frage, gibt es so etwas überhaupt? Gibt es so etwas Schönes wirklich? Und ich denke, genau gleich kann man auch fragen, gibt es Gott wirklich? Die beiden Fragen gehören zusammen. Wenn es Gott nicht gibt, dann gibt es die Liebe auch nicht. Dann gibt es nur die menschliche, sehr begrenzte Liebe. Die Liebe kann man auch erklären mit den chemischen Prozessen, die im Hirn und im Körper abgehen, wenn zum Beispiel ein Mann und eine Frau sich attraktiv finden oder wenn der Mutterinstinkt aktiviert wird. Und so weiter. Wenn es aber Gott gibt, dann gibt es auch die Liebe. Weil im 1. Johannesbrief steht, Gott ist die Liebe. Ich glaube an die Liebe. Ich glaube an Gott. Glaubst du auch? Lass uns an die Liebe glauben. Und jetzt könnten wir sagen, das ist doch schön, jetzt gehen wir heim essen. Aber man muss jetzt vielleicht auch fragen, und jetzt? Jetzt sind wir gefordert, die Liebe zu leben. Weil es heisst ja da in unserem Vers, alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Der Johannes hat einiges über die Liebe geschrieben in seinen Briefen, darum lese ich heute noch ein bisschen vor vom 1. Johannesbrief. Ihr Lieben, lasst uns einander lieb haben, denn die Liebe ist von Gott und wer liebt, der ist aus Gott geboren und kennt Gott. Wer nicht liebt, der kennt Gott nicht. Denn Gott ist Liebe. Darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass er seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in die Welt, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt hat seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Und ein bisschen weiter unten schreibt er, lass uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Wenn jemand spricht, ich liebe Gott und hasst seinen Bruder, der ist ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, der kann nicht Gott lieben, den er nicht sieht. Und dieses Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, dass der auch seinen Bruder liebe. Der Johannes macht da zwei Punkte ganz deutlich. Wer nicht liebt, der kennt Gott nicht, weil Gott ist ja Liebe. Und wer seine Mitmenschen nicht liebt, der liebt auch Gott nicht. Die Liebe ist untrennbar mit Gott verbunden. Ob es in unserem Leben echte Liebe gibt, ist für den Johannes sogar ein Prüfstein, ob wir überhaupt mit Gott verbunden sind und wir Gott überhaupt kennen. Er schreibt außerdem noch, niemand hat Gott jemals gesehen. Wenn wir uns untereinander lieben, so bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollkommen. Daran erkennen wir, dass wir in ihm bleiben und er in uns, dass er uns von seinem Geist gegeben hat. Und wir können nur mit Gott verbunden bleiben, wenn wir auch in Liebe mit unseren Mitmenschen und besonders mit unseren Glaubensgeschwistern verbunden bleiben. Das geht nicht das eine ohne das andere. Ist das nicht eine krasse Botschaft? Du kannst deine Gottesbeziehung nicht wie ein schönes Hobby einfach ein bisschen für dich allein pflegen, so wie Schrebergärtli. Das geht nicht. Die Liebe zu Gott gehört immer zusammen mit der Liebe zu den Mitmenschen. Und gerade auch mit der Liebe zu den Mitchristen. Die Liebe ist der Prüfstein für die Echtheit von unserem Glauben. Ob wir wirklich mit Gott verbunden sind. Jesus hat seinen ersten Nachfolger gesagt, das ist im Johannes-Evangelium, nicht im Johannesbrief, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander liebt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Also, andere Leute sehen, dass wir zu Jesus gehören, wenn sie unsere Liebe zueinander sehen. Wo Jesus über das Ende dieser Welt geredet hat, hat er gesagt, und weil der Ungehorsam gegen Gottes Gesetz Überhand nimmt, wird die Liebe bei den meisten von euch erkalten. Wer aber bis zum Ende standhaft bleibt, wird gerettet. Auch da wieder geht es um die Liebe. Jesus hat damit gesagt, wenn es brenzlig wird, werden sich viele von meinen Nachfolgern von mir abwenden. Wer aber ausharrt, und das bedeutet, wer in der Liebe bleibt, bei wem die Liebe nicht erkaltet, der wird gerettet werden. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Lass uns darauf achten, dass unsere Liebe nicht erkaltet, sondern dass sie brennt wie ein Feuer, an dem wir uns gemeinsam wärmen können. Ganz besonders unter Glaubensgeschwistern in der Kirche soll die gelebte Liebe erfahrbar und sichtbar sein. Schließlich ist sie ja unser Kennzeichen als Nachfolger von Jesus. Lass die Liebe der Motor sein, der dein Leben antreibt. Und ganz konkret können wir uns fragen, welche Aufgabe, welche Arbeit, welchen Dienst möchte ich in den nächsten Tagen ganz bewusst aus Liebe tun, statt aus bloßem Pflichtbewusstsein. Auch die kleinen, unscheinbaren und routinemässigen Aufgaben kann man aus Liebe tun. Auch die Sachen, die wir sowieso machen müssen, können wir aus Liebe machen. Lass uns aus Liebe zu Gott und den Menschen handeln. Wenn wir die Wohnung suchen, wenn wir unserer bezahlten Arbeit nachgehen, wenn wir in der Gemeinde mitarbeiten, wenn wir uns für Menschen in Not einsetzen, was auch immer wir tun. Lass es uns aus Liebe tun. Und auch all die tollen Aktivitäten, die ihr als Kirche habt, wir haben jetzt vorher einen Rückblick gehört vom letzten halben Jahr, all das kann man aus Liebe machen. Und es macht einen Unterschied, ob man es aus Liebe macht oder nicht. Und vergiss dabei nie, du bist geliebt. Gott hat uns zuerst geliebt.